Guten Morgen. Ist euch aufgefallen, dass heute Morgen eine besondere Atmosphäre hier ist? Ich habe sehr aufmerksam eure Gebeten zugehört und während ihr alle so gebetet habt, kam mir so in den Sinn, wow, das sind Gebete, die Jesus gebetet haben könnte. Sind nicht Gebete gewesen der Bauchnabelschau, sondern Gebete, die sich in die Welt richten, die Veränderung erwünschen. Diese Gebete sind Gebete des Aufbruchs. Ich habe da gesessen und ich habe innerlich so angefangen zu jubeln. Eine Stunde des Aufbruchs. Halleluja! Und manchmal entdecken wir ja selbst oft gar nicht, was es ausmacht, wenn sich plötzlich Dinge verändern, weil wir so gefangen sind in unserem alltäglichen Trott. Und doch ist ganz leise und zart der Heilige Geist dabei, Dinge irgendwie schon zu managen und hin und her zu führen. Und da kommt er. Und es ist Frühlingsaufbruch. Es ist Aufbruch da. Wisst ihr, vor einem guten Monat, eine Woche vor Himmelfahrt muss das gewesen sein, waren einige mächtige Leiter aus Europa, christliche Leiter, in der Schweiz zusammen. Und die haben den Willen Gottes gesucht. Oh, wie schön, wenn Leiter den Willen Gottes suchen. Oft sind gerade Leiter so angespannt und in der Arbeit um den lieben Gott vergessen sie Gott manchmal. Weil es gibt ja so viel zu tun. Aber diese Leiter haben sich in der Schweiz getroffen, um zu suchen, Gott, was ist auf deinem Herzen für Europa? Und dass du, Christel, das gebetet hast, fiel mir das wieder ein. Dass Gott was mit Europa tut. Du weißt das schon gar nicht mehr, dass du es gebetet hast. Ich hab's gehört und da fiel mir das wieder ein, dass diese Leiter da in der Schweiz zusammen waren vor 4 Wochen. Und wisst ihr, was Gott ihnen geschenkt hat? Haltet euch fest, klammert euch an euren Stühlen, das ist gewaltig. Gottes Vision für Europa ist, dass sich in den nächsten 10 Jahren 100 Millionen Leute für ihn entscheiden. Halleluja! Halleluja! Ich merke, Irmtraut, ihr verschlägt den Appen. Wisst ihr, das ist Gottes Herz. Und Gott möchte, dass wir wieder seinen Herzschlag aufnehmen, dass wir seinen Herzschlag spüren, dass wir so an seiner Brust liegen, dass wir sein Herz für diese verlorene Welt intensiv schlagen hören. Was sind deine Träume? Was sind meine Träume? Was sind Gottes Träume? Wollen wir sie zu unseren Träumen machen? Wollen wir hineingehen? Wir müssen anfangen, gemeinsam Gottes Herzschlag zu spüren. Und Irmtraut, deine Einleitung. Der Leib, wenn er verletzt ist, wenn er krank ist, dann spürt er nicht, wie ein Glied leidet. Aber wie hast du so schön gesagt, das kleinste Glied, wenn der Körper, der Leib gesund ist, wird wahrgenommen. Und ich sag euch eins, wenn wir zusammenstehen, dann können die bösen Geister heimgehen. Und wir werden Gott in einer neuen Art und in einer neuen Dimension erleben. Halleluja, Halleluja. Gott möchte uns einen neuen Traum schenken. Wir sind ja geschädigt. Zumindest bin ich's. Von dir kann ich's nicht sagen. Wie viele Träume habe ich gehabt? Menschliche Träume. die nicht gekommen sind. Also hat man aufgehört zu träumen, weil das wird ja eh alles nichts. Aber Gott möchte uns vielleicht heute Morgen einen neuen Traum schenken. Ein Gottestraum. Ein Traum von seinem Herzen. Er möchte uns einen Traum schenken, der so groß ist, dass du und dass ich ihn nicht erfüllen können. Warum? Ganz klar, denn wenn du und ich den Traum erfüllen können, wer kriegt die Ehre? Du oder ich. Aber wenn wir ihn nicht erfüllen können, wer kriegt die Ehre? Gott. Und er möchte die Ehre haben, deswegen schenkt er uns Träume und schenkt uns Visionen, die so groß sind, dass du und ich sie nicht erfüllen können. 100 Millionen in 10 Jahren in Europa. Und jetzt sag du mir nicht, dass Lauenburg nicht auch in Europa liegt. Mittendrinnen seid ihr. Mittendrinnen. Und wenn Gott Europa auf dem Herzen hat, dann hat Gott Lauenburg auf dem Herzen. Dann hat Gott das Christushaus auf dem Herzen. Und dann hat Gott uns auf dem Herzen. Halleluja. Lass uns hineintreten. Lass uns träumen. Den Traum Gottes, unseren Traum, darf es das werden. Manchmal stecken wir so fest. Und wenn wir feststecken, dann ist das so oft, weil wir uns auf uns konzentrieren. Und dann entdecken wir alle unsere Schwachheiten. Dann entdecken wir, dass wir heute Morgen schlecht geschlafen aufgestanden sind. Und dass es da und da zwickt. Und dann entdecken wir, dass wir unvorbereitet in den Gottesdienst gekommen sind. Und dann entdecken wir, ach, wir haben schon wieder Abendmahl, ach, ich sollte mich doch noch mit dem versöhnen. Und was wir alles entdecken, weil wir auf uns schauen. Aber wenn wir auf Jesus Christus schauen, dann passiert was anderes. Dann passiert in uns etwas. Das hat mit Kraft zu tun, die plötzlich anfängt zu fließen. Weil wir nicht mehr auf Begrenzung, entschuldigt diese Einladung, die war nicht so geplant, aber ich habe so auf dem Herzen. Wir wollen hineintreten in Gottes Kraft. Wir wollen da anfangen. Wisst ihr, Europa macht die Grenzen dicht. Wollen wir in Lauenburg anfangen, die Grenzen aufzumachen? Für den Fluss der Liebe Gottes? Halleluja. Halleluja. Die Anzeichen dafür wären, dass wir nicht mehr aus unserer eigenen Kraft leben, sondern dass wir uns von Gott Träume und Visionen schenken lassen in seiner Kraft. Ich glaube, er hat es auch schon getan. Nur viele von unseren Visionen haben wir auf die Seite geschoben. Vielleicht müssen wir die alten Brunnen mal wieder aufgraben. Und mal schauen, was steckt da noch drinnen? Was sind da noch für Visionen drinnen? Vielleicht möchte Gott uns heute Morgen hineinführen in alte Gedanken, die er uns mal gegeben hat, möchte unser Herz neu berühren. Mein Thema hat interessanterweise auch damit zu tun. Ich möchte heute predigen, wie wir den Teufel rausschließen. Er hat nichts verloren hier, oder? Gar nichts hier verloren. Draußen muss es sein. Und wenn wir den Teufel rausschließen, dann sage ich euch eins, dann wachsen wir innerlich zusammen. Dann merken wir, wie wir einander brauchen. Dann stehen wir füreinander ein. Dann stehen wir für eine Welt füreinander ein. Dann stehen wir vor Gott ein. Und dann kann Gottes Kraft in Existenz treten. Halleluja. Was kann besser geeignet sein zu so einem Thema als der gute alte Nehemia? Wahrscheinlich habt ihr schon so viele Predigten über Nehemia gehört, dass ihr sie gar nicht mehr zählen könnt. Stimmt's? Ja. Nehemia ist ja so ein Klassiker. Willst du Gemeinde bauen, kommst als neuer Pastor irgendwo hin, dann nimmst du den Nehemia. Da ist alles drinnen, was du brauchst. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so passiert ist. Wenn ich jetzt in eine neue Gemeinde komme, danke, seid lieb. Ich würde Nehemia nehmen. Da ist alles drinnen, was man braucht. Der Nehemia
Er war ein Staatsmann, sag ich euch. Ein echter Staatsmann.
Und wenn wir uns so mal in die Eigenschaften, ich habe das hier mal rausgesucht, so, das ist ja fantastisch, was der für Eigenschaften hatte. Lass mich das. Na, ist egal. Kriegen wir auch so hin. Ja?
Der hatte erstmal Mut. Er hatte Mut, zu seinem König zu gehen und zu sagen, ey, da ist noch was zerstört.
In unserer heutigen Zeit finden wir uns mit so vielen Dingen ab.
Ja, das ist halt so. Es hat sich so entwickelt. Können wir jetzt auch nichts mehr machen. Heul.
Und resignieren. Der Nehemiah hatte Mut, aufzustehen und zu seinem König zu sagen, ich leide. Wollen wir aufstehen heute Morgen und unserem König sagen, ich leide über mich, ich leide über unsere Gemeinde, ich leide über unsere Stadt, ich leide. Und was der Artaxerxes, der König, er hat Erbarmen und er hat gesagt, dann geh doch, er ist ausgestattet. Ja. So, Halleluja. Glaubt ihr nicht, dass unser Gott Erbarmen hat, dass er sagt, dann geh doch und dir eine Vision gibt und du Dinge tun kannst, wo du nie vorher dran gedacht hast. Ja. So, und dann kommt er und er macht erstmal Bestandsaufnahme. Er guckt sich die Mauer an. Ja. So, die Mauer, ja. Der Tempel in Jerusalem ist schon 70 Jahre vorher wieder aufgebaut worden. Halleluja! Der Tempel steht. Halleluja! Die Gemeinde existiert. Wunderbar. Ja, was wollen wir denn noch mehr? Eure Gemeinde existiert immer noch. Da haben einige sich schon tot gesagt. Ihr existiert immer noch. Ist doch schön. Aber das reicht nicht. Die Mauern sind zerstört. Der Tempel, der steht für den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Der ist aufgerichtet immer noch hier, wohnt hier. Aber für was stehen denn die Mauern? Die Mauern stehen dafür, für das Wesen in uns. Gott möchte unser Wesen, das durch Sünde zerstört wird, wieder herrichten. Gott möchte, dass wir keine Versager mehr sind. Gott möchte, dass wir wieder Sieger sind. Gott möchte wieder, dass wir in Kraft marschieren. Möchte das Wesen in uns, das er ursprünglich in uns hineingelegt hat, wieder herrichten. Wenn die Mauern aufgerichtet sind, bleibt der Feind draußen. Viele Gemeinden sind zerstört, weil der Feind es geschafft hat, einen Fuß hinter die Mauern zu bringen. Und jetzt gehen wir in die Geschichte hinein. Wie viele Städte sind gefallen, weil es der Feind geschafft hat, reinzukommen? Die berühmteste Troja, ne? Mit dem trojanischen Pferd. Aber auch andere Städte. Guck dir mal Istanbul an, Konstantinopel, ja? Als die Mohammedaner das eingenommen haben. Eine alte christliche Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart, aber wenn ihr in die Hagia Sophia reingeht, eine große christliche Kirche. Phänomenal, ganz toll, wie großartig. Ja, eine Moschee heute. Warum? Da gab's eine kleine Pforte, die wurde vergessen. Und per Zufall hat die einer der Belagerer entdeckt. Da sind sie reingekommen. Eine kleine Pforte, die den Feind erlaubt hat, einzudringen. Das ist manchmal auch in unseren Gemeinden. Das sind die Kleinigkeiten und der Feind kommt rein. Aber ich möchte heute mit euch teilen, der Feind muss draußen bleiben. Er hat nichts in der Gemeinde Gottes zu tun. Er hat nichts in meinen Gedanken zu tun. Er hat nichts in deinen Gedanken zu tun. Denn er hat den Oberherrspruchsanspruch verloren. Ja, wenn wir über den Teufel sprechen, dann ist die Christenheit ja so geteilt. Ich möchte fast sagen, die einen überschätzen ihn und die anderen unterschätzen ihn. Ja? So, aber so einen richtigen Realitätsbezug vermisse ich manchmal. Ja? Weil da gibt's Leute, die denken, dass hinter jedem Busch gleich ein Teufel ist. Du, manchmal ist nur eine schlechte Eigenschaft von dir hinterm Busch und nicht der Teufel. Und manchmal sollten wir uns an der Nase fassen und mal schauen, wie wir uns ändern. Ja? Fakt ist, dass der Teufel als Gegenspieler Gottes nur ein Ziel hat. Zu zerstören. Den Tod zu bringen. Und je früher, je besser. Die Zeiten, dass aus Religionsgründen Menschenopfer gebracht werden, haben wir Gott sei Dank hinter uns gelassen. Wie viele Menschen wurden geschlachtet, um irgendein religiöses Ritus zu erfüllen? Ja, was machen wir heute? Wo kriegt der Teufel seine Opfer her? Heute sind wir ganz modern, viel früher, heute schlachten wir schon die Babys ab. 180.000 Abtreibungen. 180.000 Tränen. 180.000 Menschen, die nicht geboren worden sind, um Jesus die Ehre zu geben. Und was ist mit dem, was wir im Moment an Kriegen erleben? Epheser 6, Vers 12 sagt uns ganz klar, möchte uns die Augen öffnen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und gegen Gewalten des Bösen. Gewalten des Bösen. Und jetzt macht er die Tür auf. Etwas, was wir oft nicht sehen, und sagt im Nachsatz, die über diese Welt herrschen. Oh wow, ich denke, Jesus herrscht. Und er sagt, die im Unsichtbaren ihr unheilbares Wesen treiben. Im Unsichtbaren, im Versteck, da wo es keiner sieht. Wenn uns die Dämonen auf der Schulter sitzen und mal wieder Hass gegen unseren Bruder einreihen, hast du das wieder mitgekriegt? Ich habe in den letzten Wochen so viel Buße getan über diese Gedanken, wo ich Geschwister im Glauben verurteilt habe. Ich habe mich mitschuldig gemacht, den Teufel die Tür aufgemacht. Die Methode des Teufels ist immer noch dieselbe. Viele tausend Jahre haben nichts geändert daran, ja? Und jetzt lass uns hineingucken. Das möchte ich aus Nehemia lesen, den eigentlichen Predigtext. In Nehemia 3, ich lese ab Vers 33. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauern bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden. Und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria, was machen denn die ohnmächtigen Juden? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie es mit Opfern einweihen? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie aus den Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach, lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer springt, dann reißt er sie ein. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in dem man sie gefangen nimmt, war die Antwort von Nehemia.
Ha! Die Taktik ist doch immer dieselbe. Der Sanballat, der war der Statthalter von da. Ja, aber was ist denn ein Statthalter? Er ist ja nur einer, der eingesetzt wird. Was hat er denn für Macht? Der König kann sie ihm nehmen oder kann sie ihm geben. Im Endeffekt ist er abhängig von der Gunst des Königs. Und dann schauen wir uns den Sanballat genau an. Welches Interesse hatte er denn, dass das wieder geschützt wird? Gar keins. Die Geschichtsschreibung sagt uns und berichtet uns von Briefen, die er sich mit seinen Söhnen geschrieben haben, die in Ägypten zu Hause waren und die ihn als Statthalter gebeten haben von Samaria, doch zu helfen, einen Tempel in Elephantis wieder, das ist so eine Insel im Nil, wieder aufzubauen. Ja, der hatte Sorgen, dass heidnische Tempel aufgebaut werden. Bei uns, als wir vor 20 Jahren unser Gemeindehaus gebaut haben, war es so, dass weil wir so viel Gutes in die Stadt hineingetan haben, uns die Politik gesagt hat, sie bezuschusst uns. Und dann ging es darum, dass uns von der Politik des Landkreises Winsen und von der Stadt Tostedt 600.000 Euro Zuschüsse zugesagt waren. Das ist eine Menge Geld, sage ich dir. Gut, ist ja auch ein großes Haus geworden, ne? Aber trotzdem. So. Das hat natürlich irgendjemand mitgekriegt und ganz plötzlich stand in der Zeitung, Sektenmecker in Tostedt. Ja, und was ist passiert? Je lauter die Zeitung geschrien hat, je kleiner sind die Politiker geworden und zum Schluss gab's gar nichts. Sag euch eins, ich bin so dankbar, dass wir gar nichts gekriegt haben. Denn da kann man nicht sagen, irgendjemand hat dazu beigetragen, dass diese Gemeinde gebaut wurde in Tostedt. Sondern Gott hat dazu beigetragen. Wenn du mit 70 Leuten anfängst, eine Gemeinde für 700 zu bauen, dann ist das eine Vision, die zu groß ist für dich. Aber du kannst mit Gottes Hilfe hineinwachsen. Ich entdecke so viel. Ich war im Oktober in Osnabrück. Da waren zwei Pastoren in einer Gemeinde, gar nicht weit von Osnabrück, so 40 Kilometer von Osnabrück. Die haben von Gott aufs Herz gekriegt, nehmt eure Familien, zieht nach Osnabrück und baut Gemeinde. Ja, ich gebe alles auf. Hat der Nehemia auch getan. Er hat einen krisensicheren Job aufgegeben, der Nehemia. Er ist losmarschiert und hat Gemeinde gebaut. So, und die zwei Pastoren da in Osnabrück, die sind los, ihre Familien genommen, nach Osnabrück gezogen, haben angefangen, Gemeinde zu bauen. Als ich im Oktober letzten Jahres da unten predigen durfte, ein Seminar halten durfte, waren sie 700 in 10 Jahren. Und dann haben sie jetzt dasselbe erleben sie im Moment, was wir in Tostedt erlebt haben. Weil die Halle, wo sie drinnen sind, 700 fast gar nicht mehr fast, haben sie jetzt ein Grundstück gekauft, einen alten Bahnhof umzubauen, da passen 3000 rein. Jetzt kriegen sie Gegenwind. Macht gar nichts. Macht gar nichts. Über Pfingsten war eine große Konferenz in London. Da war unter anderem auch ein Pastor aus Argentinien. Ja, die Gemeinde ist auch noch nicht alt. Und hat bloß 40.000 Mitglieder. Halleluja! Unsere Träume sind für Gott nichts. Wir müssen anfangen, seine Träume in unser Herz zu kriegen. Gegen alle Widerstände. Jetzt schau sie dir an, die anderen zwei, die da mit dem Sanballat zusammen waren. Der eine war Amoriter, ja, die Ammoniter, woher kommen die denn? Ammoniter, das ist die Nachfahren von dem Kind, das gezeugt wurde, als der Lot mit seiner Tochter Unzucht gemacht hat. Ja? In Sünde gezeugt. Ja, dass die gegen das Werk Gottes sind, ist verständlich für uns, ja.
Und der andere, der Goschai, das ist so ein Araberfürst, ja, auch Ismaels Linie, auch schon vorausgesagt, dass da Krieg und Kampf stattfinden wird. Ja, dass die gegen das Reich Gottes sind von Nehemiah, ist ja alles klar, ja. So, aber wie kommt der Feind daher? Er verspottet.
Was machen denn die ohnmächtigen Juden da? Was machen denn der kleine Haufen in der Christusgemeinde da in Lauenburg? Gibt's die immer noch? Ja, ist denn der kleine dicke Gerhard immer noch im Reich Gottes unterwegs? Und du wirst verspottet und verlacht. Oh, guck mal. Na, lang wird's nicht mehr dauern.
Haha. Gott hat aber andere Pläne. Halleluja, oder? Und lass sie spotten. Lass sie sagen, du bist zu schwach.
Der Teufel kommt denn nur, um zu lügen. Zu zerstehlen. Hast du schon mal gehört, dass der Teufel die Wahrheit sagt? Wenn, dann ist es nur eine Halbwahrheit.
Ansonsten lügt er von Anfang an. Nächste, wollen sie Jerusalem für sich befestigen?
Ja, der Tempel war aufgebaut. Aber Jerusalem gehörte immer noch zum Großteil dem Feind. War immer noch im Besitz, ja?
Und was sagt der Feind uns?
Willst dein Leben wieder in den Griff kriegen? Schaffst du eh nicht. Hast du gesehen, die letzten 3 Jahre, was abgegangen ist? Was ist denn passiert? Du?
Ja, ich besitze das immer noch. Sei mal schön brav, klein, denk nicht so groß von dir.
Es reitet der Teufel uns ein.
Und dann eine Aussage, die so gravierend ist. Wollen sie etwa zum Opfer schlachten? Und da entdecken wir das erste Mal fast so etwas wie Furcht.
Denn der Teufel weiß, wenn wir uns Gott nahen und uns voll hingeben, unser Leben auch auf den Altar legen, uns wieder neu opfern für ihn, im geistlichen Sinne gesehen, ja, wenn unsere Gottesbeziehung neue Qualität kriegt, dann hat er nichts zu lachen.
Er stellt das als Frage hin. Wollen Sie es heute vollenden?
Gottes Gegenwart in unserer Mitte sorgt dafür, dass es ein Heute gibt. Halleluja. Gibt ein Heute.
Heute bin ich mitten unter Ihnen. Und dann nochmal so eine Abschlussbemerkung. Wollen Sie die Steine aus den Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Einfach nochmal so abschließen. Die sind doch verbrannt. Kannst du nicht verbrannte Erde benutzen, um neu aufzubauen? Doch, Gott kann. My God is able. Mein Gott kann.
Mein Gott kann. Mein Gott kann aus Chaos etwas schaffen. Mein Gott kann aus dem, was du nicht siehst, etwas schaffen. Mein Gott ist ein Creator.
Was wollte denn der Feind noch mit all diesen Aussagen? Er wollte, dass der Nehemiah drauf eingeht und mit ihm ein Gespräch sucht. Ich sag dir eins. Das ist die Absicht des Feindes, dass wir mit ihm interagieren. Was macht uns die Politik einmal richtig vor? Mit Terroristen wird nicht verhandelt. Punkt. Und wer ist der Oberterrorist? Und wir verhandeln. Lass uns aufhören, mit dem Teufel zu verhandeln. Er ist ein Terrorist und mit Terroristen wird nicht verhandelt. Wir halten uns an Gott. Denn ob du was mit ihm verhandelst oder nicht, er hätte dich sowieso angelogen.
Kannst du es umdrehen. Vom Bonke wird mal berichtet, als er das erste Mal sein großes Zelt aufgebaut hat. Das hatte 30.000 gefasst. Heute macht er da in Afrika ja nur noch Freiluftversammlungen. Aber damals, das war dann schon toll, da hatten sie so ein großes Zelt, 30.000 haben reingepasst und dann sollte das aufgebaut werden und da brauchte natürlich einen stabilen Grund, ist klar. Ja? So, und dann war das in der Aufbauphase, dass das Riesenstürme, tolle, lange, große Gewitter angesagt worden ist. Und da ist der Bonke raus und hat mit dem Teufel verhandelt, hat gesagt, wenn du mein Zelt zerstörst, dann sag ich dir, werde ich nicht mehr aufhören, in Afrika zu predigen. Und dann war das wirklich so, da kam der ganze Unwetter und hat sich über dem Zelt geteilt und ist dahinter wieder weiter. Und sie hat einen blauen Himmel. Und ist er nach dem Gottesdienst raus und hat gesagt, du brauchst nicht denken, dass ich mein Versprechen dir gegenüber halte. Ich werde trotzdem in ganz Afrika predigen. Also das ist die einzige Art, wie wir verhandeln können. Aber es ist besser, alles Gott zu überlassen. Ja? Wir erwarten manchmal die Angriffe des Teufels furchtsam. Oh, dann passiert gleich wieder das oder das in unserem Leben und so. Ich glaube, wir müssen nicht furchtsam sein. Wir dürfen uns nicht aus Angst leiten lassen. Wir dürfen uns aber im Gegensatz dazu aus Vertrauen leiten lassen, oder? Wir dürfen uns doch ganz in die Hand Gottes geben. Und was ist besser, wenn ich aus Vertrauen geleitet und gelenkt werde oder aus Angst? Frage. Könnt ihr euch selbst beantworten. In 1. Petrus, im 5. Kapitel lesen wir, seid nüchtern und wachsam, euer Widersacher, der Teufel, kennt ihr alle die Stelle, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann, leistet im Widerstand in der Kraft des Glaubens. Zwei Dinge fallen mir auf. Nüchtern. Das Wort, das da im Griechischen steht, hat wirklich mit Saufen zu tun. Und ich interpretiere das jetzt mal so, ist meine freie Interpretation, könnt ihr folgen oder auch nicht folgen, wie ihr wollt. Manchmal brauchen wir so viele Dinge in dieser Welt, die uns ablenken. Wieso mal, jetzt muss ich mir mal eingeben. Brauchen wir die wirklich? Aber wir lassen uns Gott oft außen vor und nehmen die Dinge, um uns in Anführungsstrichen etwas Gutes zu gönnen. Seid nüchtern. Ich muss nicht alles haben. Muss ich jeden Film gucken. Muss ich jedes Buch lesen. Ich muss mich nicht an jedem Tratsch beteiligen. Das ist auch nüchtern sein. Anders nüchtern sein. Und das Zweite, das mir auffällt, ist wachsam. Und das Wort, das da steht, Gregorio, das bedeutet die Konzentration auf Gottes Offenbarung. Lass uns wachsam sein und schauen, was Gott uns offenbart. Und dann lesen wir, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Wieder eine Interpretation von mir. Ich glaube nicht, dass der Teufel den Anspruch für sich nehmen darf, wie ein Löwe zu sein. Ich weiß, wer der Löwe von Juda ist. Aber er kommt ja, wie uns die Bibel sagt, manchmal wie ein Engel des Lichts daher. Und so kommt er auch wie der Löwe daher und brüllt. Wisst ihr eigentlich, wann Löwen brüllen? Löwen brüllen, um ihr Territorium zu verteidigen. Wenn du in ihr Territorium eindringst und der alte Kerl das Gefühl hat, jetzt geht's an sein Territorium, dann fängt er an zu brüllen. Ja, lass ihn doch brüllen! Jawohl, Teufel, wir wollen dein Territorium erobern. leistet ihm Widerstand.
Löwe, der brüllt, hat Angst.
Leistet ihm Widerstand. Lass ihn brüllen, den alten Verkläger der Brüder. Lass uns die Träume Gottes in unserem Leben aufnehmen. Lass uns sagen, ich stehe zu dem, was du möchtest, Gott. Epheser zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr widerstehen könnt den Angriffen des Feindes, oder?
Das Wort, das hier in Epheser für Anschläge steht, muss es mal schauen, das habe ich nicht im Kopf drauf. Methodia, das bedeutet eigentlich, widersteht den ausgeklügelten Vorgehen im negativen Raum. Widersteht dem Negativen. Widersteht dem, was sich der Teufel da ausgedacht hat, um uns klein zu halten. Ich wiederhole nochmal. Wir wollen, dass der Teufel draußen bleibt.
Ihr habt ja schon gemerkt, ich bin nicht so ein Freund von 4-Stufen-Predigten, aber ich habe so zum Abschluss nochmal 4 Punkte, die das auch das Ganze so ein bisschen zusammenfassen. Punkt 1. Erkenne den Feind. Das ist die andere Alternative. Während viele den Feind fürchten, erkennen ihn andere nicht. Wir müssen erkennen, was wir selbst sind oder was der Feind ist. Manchmal ist der Teufel nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Und gerade dann, wenn Gott uns eine große Vision schenkt, dann denken wir manchmal, hey Teufel, schweig. Weil wir gar nicht denken können, dass das von Gott ist. So groß ist es manchmal. Aber lass dir eins sagen, alles, was Christus verherrlicht, kommt nicht vom Teufel. Kann nicht vom Teufel kommen, weil der möchte nicht, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Wenn Gott dir eine Vision schenkt, die Jesus Christus verherrlicht, dann hat der Heilige Geist sie dir geschenkt.
Und alles, was Christus klein macht, was das Wort Jesus in Frage stellt, sollte Gott gesagt haben? Interaktion. Er sucht mit dir das Gespräch. Ja, hat er denn gesagt?
Weiß ihn gleich raus. Red gar nicht erst mit ihm, oder?
Manchmal glaube ich, dass es die wichtigste Gabe, die wir brauchen, eigentlich die Gabe der Unterscheidung der Geister wäre. Um noch klarer und zielgerichteter und fester gegründet nach vorwärts zu gehen. Der zweite Punkt, verhandle nicht mit ihm. Verhandle nicht mit Terroristen. Durch Zweifel werden Gottes Verheißungen in unserem Leben schwammig. Manchmal zweifelst ja du noch nicht mal. Manchmal hast du Visionen, die Gott dir geschenkt hat, zu früh anderen erzählt. Da war das noch nicht dran, das zu erzählen. Und plötzlich fangen die anderen an zu zweifeln. Und plötzlich wird in dir diese Verheißung schwammig. Manchmal muss man Dinge auch zurückhalten. Weiß das, der Pastor Elzel bei uns die Vision gekriegt hat, dass Gott in dieser 10.000-Mann-Gemeinde Tostedt eine Kirche bauen will mit 500 Mitgliedern, da hat er diese Verheißung 10 Jahre zurückgehalten. 10 Jahre. Also ich bin ja einer, der hat ja immer das Herz auf der Zunge, ne? Ich weiß nicht, ob ich sowas 10 Jahre zurückhalten könnte. Ich würde... Kannst nervös werden, wenn so eine Verheißung hat, die muss doch andere mitteilen. Aber manchmal ist es gut, etwas in seinem Herzen verschlossen zu haben, bis Gottes Zeitpunkt kommt. Und dann sagt Gott, jetzt, marschier los, ich hab's dir lang genug gezeigt, ich hab dich lange genug vorbereitet. Es ist so, dass Gott uns manchmal da richtig abkapselt, damit etwas wachsen kann. Wenn du ein Samenkorn vorm Frost in die Erde steckst, dann ist nicht sicher, dass das kommt. Wenn du es aber erst im Gewächshaus ziehst und abwartest, bis die Eisheiligen vorbei sind und dann raus, dann hast du viel größere Chancen, dass es kommt. Einfach mal natürlich gesprochen. Manchmal geh mit Gott schwanger, geh mit ihm unterwegs und oh, sei fröhlich in Hoffnung. Ja? Da kommt das Wort her, sei fröhlich. Du weißt schon etwas. Oh, du weißt schon etwas. Du möchtest das auch schon so gerne erzählen. Oh nee, das werden die anderen schon sehen, wenn Gottes Zeitpunkt gekommen ist. Verhandle in dieser Geschichte nicht. Schaut mal. Dieses Abkapseln, dieses etwas vor Gott bewegen, das ist, ich möchte es mal so vergleichen, wie eine gute Firewall für deinen Computer. Wenn die nicht hast, oh, dann kommen die Trojaner, dann kommen die Viren und dann wird deine gute Idee so schnell angesteckt und vernichtet. Im Gegenteil, etwas bewahren, bis wir merken, jetzt ist Gottes Stunde da, fokussiert uns auf den Willen Gottes. Und es ist so wichtig, dass wir fokussiert sind auf den Willen Gottes. Ein kleines Beispiel gibt uns der Petrus. Jesus, heiß mich zu dir kommen. Ja, sagt Jesus, dann komm. Und dann geht er. Und solange er auf Jesus fokussiert ist, kann der Kerl übers Wasser laufen. Und dann guckt er auf die Wellen und sein ganzer Traum war zunichte. Lass uns auf Jesus fokussiert sein. Lass unsere Gefühle auf Jesus fokussiert sein. Lass unser ganzes Sein, unser ganzes Denken auf Jesus fokussiert sein. Fokussiere dich bewusst auf Gott. Fokussieren auf Gott, dieser dritte Punkt, der heißt auch, suche Gottes Gegenwart. Im Gebet, im Bibelstudium und so. Wir haben uns gerade neulich mit meiner Frau unterhalten und gesagt, da haben doch viele kleine Gemeinden einen echten Vorteil. In so einer großen Gemeinde wie wir, da ist im Laufe der Jahre und des Wachstums tatsächlich die Bibelstunde einfach weggefallen. Immer Hauskreise gemacht und alle. Ich habe nichts gegen Hauskreise. Ich finde das toll, so in Hausgruppen sich zu treffen, sich kleine Zelle zu haben. Ich möchte überhaupt nichts gegen sprechen. Aber manchmal vermisse ich, dass eine ganze Gemeinde, egal wie groß sie ist, eine gemeinsame Ausrichtung aufs Wort Gottes hat. Ein Fokus, was willst du, Gott, für unsere Gemeinde? Ein Leiter, der sich das schenken lässt und sagt, wir wollen heute im Wort Gottes das betrachten, weil das ist auf Gottes Augapfel für uns. Oh, auch wenn ihr manchmal nur von CD hört, wie ich mitgekriegt habe, aber ihr trefft euch noch auf gemeinsame Aussage, habt einen Vorteil. Lasst das nicht sausen. Dann auch DVD, da passt mehr drauf, ist noch besser. Ja, da kannst du auch noch sehen. Guck mal, ja. Lasst euch das nicht rauben. Das sind die Kleinigkeiten, die das rauben möchte. So, jetzt wollt ihr wissen, was Punkt 4 ist, ne? Stehe fest in den Versprechungen Gottes. Nehemia 2, da hat Gott zu Nehemia gesagt, grabe deine Füße so richtig in den Versprechungen Gottes ein. So, dann hat er das getan. Und dann ist was passiert. Schulter an Schulter standen sie und haben Mauer gebaut. Der Bäcker neben dem Schlachter. Der Offizier neben den Schüler. Und sie haben gebaut. Ob das gut oder schlecht war, hat keinen interessiert. Sie haben gebaut. Und die Mauer hat gehalten, auch wenn die Feinde gesagt haben, dass die kleinen Füchse sie schon zerstören können. Nehemia sagt im zweiten Kapitel, da entgegnete ich ihnen, der Gott des Himmels ist es, der uns Gelingen geben wird. Und wenn ich wegschaue, wenn ich nicht mehr auf mich fokussiert bin, wenn ich auf Gott konzentriert bin, dann kann ich das sagen, der Gott im Himmel wird uns Gelingen geben. Und ich stelle mich und stehe fest auf den Versprechungen Gottes. Epheser 6, Vers 14, sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgibt. Der Panzer der Gerechtigkeit Gottes. Halleluja. Und ich sehe, wie du einen Fehler machst. Und ich sage, ich habe gesehen, dass du einen Fehler machst. Sag mal, wollen wir zusammenstehen vor Gott? Wie kann ich dir helfen? Brauchst du mal jemanden, der mal 14 Tage mit dir durchbetet, um das Problem zu überwinden? Aber wir sind ja noch gut und wir sagen, ja, ich wollte es dir nur sagen, Bruder, aber in Wirklichkeit überheben wir uns. Statt gegen Schulter an Schulter Gemeinde Gottes zu bauen. Wie schön, Schulter an Schulter. Wir haben ja jetzt bald wieder die Fußball-EM. Gut. Einige wird es nicht interessieren, andere sind das sehr schon am Erwarten, was passiert. Erinnert euch 1954, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Was war für Wetter? Wisst ihr nicht mehr, ne? Ich kann euch sagen, das hat in Strömen gegossen. Und ich sage euch noch eins, deswegen ist Deutschland Weltmeister geworden. Paulus, ich kann euch die Bibelstelle, muss ich euch nachliefern. Zeigt uns, dass wir umgürtet sind mit den Sandalen an unseren Füßen. Und dieses Wort, das da steht, ist dasselbe, das von den Sandalen der römischen Legion berichtet wird. Und wisst ihr, was die Sandalen der römischen Legion ausgezeichnet hat? Die hatten sozusagen wie so Spikes. Die waren genagelt. Und da hatten die einen festen Stand. Und deswegen war es auch leichter im Kampf zu widerstehen. Und 1954 ist Deutschland Weltmeister geworden, weil ein paar Jahre vorher die Schraubstollen erfunden worden sind. Bis dato haben Fußballschuhe nur so Leisten gehabt, unten drunter. Und dann hat ein kleiner, unbekannter Erfinder hat die Stollen entwickelt und Dassler, der Bruder von dem Adolf Dassler, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der Gründer von Puma, hat die aufgegriffen und hat die für Werder Bremen weiterentwickelt. Werder Bremen ist in der Zeit einige Male ganz oben gewesen wegen den Fußballschuhen und der Adi Dassler hat die dann 1954 der Fußballnationalmannschaft gegeben mit auswechselbaren Schraubstollen, je nachdem, je größer die waren, wenn der Rasen weich war. Und deswegen, die Ungarn, gegen den Deutschland im Endspiel war, die hatten noch diese ganz normalen Stollen und Deutschland hatte einen festeren Stand und hat gewonnen. Ich fand das so ein schönes Beispiel, als ich drüber nachgedacht habe. Wenn wir einen festen Stand im Glauben haben, haben wir Vorteile. Wir können dem Feind leichter widerstehen. Und manchmal, wenn es uns über lange Zeit gut gegangen ist, bei schönstem Wetter, dann haben wir wieder unsere schmalen Stollen rein. Weil es ist natürlich nicht leicht, auf solchen dicken Stollen zu laufen. Aber dann, wenn der Wind uns wieder gegenbläst, dann darf dann die Gemeindeleitung sagen, so, andere Stollen raus, jetzt ist Fritz-Walter-Wetter, wir müssen den Feind besiegen. Und dann dürfen wir widerstehen, auch als ganze Gemeinde, weil wir zugerüstet sind durch das Wort Gottes, weil wir das Equipment haben. Sorgt dafür, dass ihr feststeht. Ich schließe ab mit dem bekannten Wort aus Römer 8. Was kann man dazu noch sagen, sagt der Paulus. Ja, was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer will da gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist, wer will da gegen uns sein? Darf ich euch bitten, mal aufzustehen? Wollen wir mal gemeinsam etwas machen, etwas proklamieren? Wollen wir einmal gemeinsam sagen, der Feind muss draußen bleiben? Okay? 1, 2, 3. Der Feind muss draußen bleiben. Halleluja. Beginn jetzt ins Abendmahl. Abendmahl, das ist auch so ein Teil, wo wir sagen, der Feind bleibt draußen. Weil das ist ein intimes Gedächtnismahl, das der Papa im Himmel uns durch Jesus Christus eingesetzt hat. Mich hat herzlich verlangt, mit euch das Abendmahl zu feiern. Ich habe Gemeinschaft mit euch. Und das Blut Jesu Christi und sein gebrochener Leib haben Gemeinschaft mit uns. Wie schön. Und so gehen wir rein ins Abendmahl. Und ich möchte mal nicht die Verse aus 1. Korinther 11 lesen, sondern ich möchte in 1. Korinther 10 reingehen. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Ich rede doch zu verständlichen Menschen. Beurteilt ihr, was ich sage. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Und das möchte Gott uns in diesem Abendmahl sagen. Wir sind ein Leib. Wir dürfen alle teilhaben. Er möchte uns alle bei sich haben. Das ist die Ausrichtung des Abendmahls heute Morgen. Ein Leib, eine Botschaft, eine Gemeinde. Und wir richten uns aus auf Jesus Christus. Und der Feind muss draußen bleiben.